Tax on Air, der WTS-Podcast.
Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einem Special aus unserer Reihe
mit Herzblut für den Mittelstand.
Ich habe mir meinen geschätzten Kollegen und Experten für die Forschungszulage Markus Busuttil zu mir ins Studio eingeladen und wir wollen aufgrund aktueller praktischer Erfahrungen das Thema Betriebsprüfung bei der Forschungszulage nochmal für Sie erörtern. Hallo Markus, schön, dass du da bist.
Hallo Klaus, schön, dass ich hier sein darf und ich freue mich auf unser Gespräch.
Ja, Markus, wir haben uns ja intensiv Gedanken gemacht, was gerade in der Betriebsprüfung bei der Forschungszulage die Themen sind. Du hast dazu auch schon ein White Paper mal runtergeschrieben. Und ein ganz wichtiger Punkt, ich glaube, da müssen wir wirklich ganz vorne bei dem Thema Forschungszulage anfangen, ist natürlich der rechtliche Rahmen. Also das heißt, welche Unternehmen sind überhaupt Forschungszulage berechtigt? Was ist da zu beachten im Hinblick auf Förderobergrenzen, gerade bei verbundenen Unternehmen, Unternehmen in Schwierigkeiten nochmal als Stichwort? Ich glaube, das ist jetzt so ein ganzes Potpourri, worüber wir da sprechen können. Insofern sage ich, such dir gerne eins aus, Markus.
Ja, das ist ein ganz wichtiger Hinweis. Das Thema Betriebsprüfung, das war mir schon von Anfang an super wichtig, darüber aufzuklären, weil viele Unternehmen sind sich dessen gar nicht bewusst, dass die Forschungszulage auch Thema bei der Betriebsprüfung werden könnte. Die Forschungszulage ist ja ein steuerliches Förderinstrument und sie wird ja in einem zweistufigen Verfahren beantragt. Die Abrechnung erfolgt ja beim Finanzamt und es gibt dort den ja sogenannten Festsetzungsbescheid. Was dort aber im Kleingedruckten auf dem Festsetzungsbescheid ja draufsteht, ist, der obliegt dem Vorbehalt der Betriebsprüfung bzw. der Außenprüfung. Und wenn man sich die Forschungszulage legislativ anguckt, da gibt es so gewisse Bereiche, wo man sagen muss, die sind auslegbar, interpretierbar. Aber es gibt auch einige, die können zu einem, ich sag's jetzt einfach mal umgangssprachlich, zu einem Totalschaden führen, nämlich einer vollumfänglichen Rückzahlung der Forschungszulage oder vielleicht sogar zu einer strafrechtlich relevanten Steuerhinterziehung. Und das ist vielen nicht bewusst. Und bevor man mit diesem ganzen Prozess anfängt, da ist tatsächlich diese Fragestellung, ist man steuerrechtlich überhaupt anspruchsberechtigt, eine Fragestellung. Und da kommen wir in diese Definition des sogenannten Unternehmens in Schwierigkeiten. Was das genau bedeutet, ich glaube, Klaus, das kannst du viel genauer ausführen als ich. Das ist aber, wenn man sich das Steuerrecht und das BMF-Schreiben anguckt, tatsächlich ein sehr komplexer Bereich, der auch nicht unbedingt immer von der Finanzverwaltung auf den ersten Blick durchschaut wird. Und da vielleicht die Frage zurück an dich, Klaus. Was würde denn eigentlich passieren, wenn ein Unternehmen in der Betriebsprüfung als vielleicht in Schwierigkeiten gelten würde, wenn man das jetzt sozusagen rückwirkend prüft für das Jahr 2020? Was wäre denn da die Konsequenz?
Ja, die Konsequenz wäre ziemlich unschön, denn ein Unternehmen in Schwierigkeiten ist nicht förderberechtigt nach dem Forschungszulagegesetz. Das Ganze geht ja zurück auf die allgemeine Gleichstellungsverordnung, also die AGVO, eine europarechtliche Verordnung. Und nur damit sich unsere Zuhörer hier auch grob was vorstellen können, bei einer Kapitalgesellschaft gilt man als Unternehmen in Schwierigkeiten, wenn die Hälfte des Stamm- oder Grundkapitals, je nachdem AG oder GmbH, tatsächlich durch Verluste aufgezehrt ist. Und dann würde natürlich der Super-GAU eintreten, man müsste die erhaltene Forschungszulage komplett zurückbezahlen. Und noch dazu hat man eigentlich im Antrag auf Forschungszulage, den man abgeschickt hat, versichert, selbst oder durch den steuerlichen Berater, dass man kein Unternehmen in Schwierigkeiten ist. Das ist nämlich eines der vielen Kästchen, die man im Rahmen der Antragstellung anklicken muss.
Ja, und weil das ja auch Relevanz hat heute gegenwärtig, es wurde ja jetzt kürzlich ein sehr berühmter und bekannter Sternekoch in München genau für die Abgabe einer solchen falschen Erklärung zum Thema Schwierigkeit oder nicht für seine Unternehmung ja sogar zu durchaus einer bedeutenden Freiheitsstrafe verurteilt. Und das ist eine Fragestellung, die ist wichtig von Anfang an, sich dort gut beraten zu lassen. Denn die Interpretation, ob man ein Unternehmen in Schwierigkeiten ist, ist komplex. Sie hat sich auch im Laufe der Jahre 2020, 2021 durch die vielen Corona-Maßnahmen auch seitens der EU verändert. Es war zum Beispiel eine Zeit lang durchaus üblich und ist immer noch im Volksglauben verankert, dass ja Rangrücktrittsdarlehen von Gesellschaftern ins Eigenkapital immer noch zählen. Das war mal Praxis, ist aber schon seit vielen Jahren so nicht mehr anwendbar. Und dazu stehen ja auch explizit einige Hinweise im BMF-Schreiben. Das Gleiche gilt es ja auch bei Schuldstrukturen innerhalb von verbundenen Unternehmen. Also wie werden eigentlich Unternehmen bewertet, die eine Kapitalgesellschaft über sich haben? Da gibt es dann auch noch relativ komplexe Regeln. Klaus, hast du dazu eine Perspektive?
Ja, also vielleicht, wenn wir bei den Unternehmen in Schwierigkeiten bleiben, bei den Konzernstrukturen, muss man sich den gesamten Konzern anschauen. Das ist mal das eine. Und die andere Thematik, die wir bei den verbundenen Unternehmen haben, ist natürlich immer die Obergrenze für die maximale Förderung mit der Forschungszulage. Da sind wir nämlich bei 15 Millionen im Kreis aller verbundenen Unternehmen. Und da muss man natürlich dann auch darauf achten, gegebenenfalls mit anderen forschenden und entwickelnden Konzerngesellschaften sich abstimmen, um eben diesen Höchstbetrag der maximalen Fördersumme nicht zu überschreiten. Und das ist in der praktischen Erfahrung auch ein Punkt, der vielfach entweder schwer fällt und deswegen nicht gemacht wird oder der einfach bei der Antragstellung übersehen wird, obwohl man auch hier beim Elster-Antrag die Versicherung abgibt, dass diese maximale Fördersumme von 15 Millionen pro Jahr eingehalten wird.
Absolut. Wir haben aber auch noch eine Fragestellung, die sich immer wieder auch in Gesprächen mit Startups ergibt. Startups sind ja häufig in den Anfangsjahren ja nicht profitabel, sondern machen ja Verluste. Da gibt es dann immer die Frage, gibt es da eigentlich Ausnahmen für Startups? Wie bewertest du das im Kontext der Betriebsprüfung, Klaus?
Ausnahmen für Startups, da zielst du wahrscheinlich auch nochmal auf den Begriff des Unternehmens in Schwierigkeiten ab. Und da ist die klare Aussage letztendlich, dass in den ersten 3 Jahren des Bestehens eines Unternehmens man kein Unternehmen in Schwierigkeiten ist oder nicht als solches qualifiziert. Das heißt, da könnte man tatsächlich die Forschungszulage in Anspruch nehmen. Danach müssen aber die allgemeinen Vorschriften eingehalten werden für das Vorliegen eines Unternehmens in Schwierigkeiten. Und wenn dann also durch den erzielten, erwirtschafteten Verlust in den vorangegangenen Jahren das Grund- oder Stammkapital mehr als hälftig aufgezählt ist, dann verliert man letztendlich die Anspruchsberechtigung auf die Forschungszulage. Sie sehen also das Thema, wer ist denn überhaupt berechtigt, Forschungszulage in Anspruch zu nehmen, ist ein durchaus schwieriges, komplex zu besprechendes Thema, was auch erfahrungsgemäß in der Betriebsprüfung immer wieder zu Nachfragen führt. Gleichermaßen zu Nachfragen führt aber auch die Fragestellung, wann hat denn eigentlich ein F&E-Vorhaben begonnen? Diese Frage stellt sich zum einen im Hinblick auf das Forschungszulagengesetz, das ja erst für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben gilt, die nach dem 01.01.2020, so steht es dort im Gesetz, begonnen haben, zum anderen aber natürlich auch für F&E-Vorhaben, die begonnen haben kurz vor oder nach Inkrafttreten des Wachstumschancengesetzes, jetzt im Hinblick auf das Investitionssofortprogramm vor oder nach dem 01.01.2026. Also diese Abgrenzung, wann hat ein F&E-Vorhaben letztendlich begonnen, die ist in vielen Fällen nicht einfach zu treffen und sollte vor allen Dingen auch genau dokumentiert werden. Markus, wie geht ihr da von der technischen Seite im Endeffekt ran? Wann beginnt ein F&E-Vorhaben?
Ich würde das vielleicht nochmal im Kontext der Betriebsprüfung nochmal unterstreichen wollen. Warum ist das überhaupt wichtig, Klaus? Weil da ist das Gesetz, das Forschungszulagengesetz, sehr explizit. Es sagt nämlich im Gesetzestext, dass nur F&E-Vorhaben gefördert werden, die nach dem 01.01.2020 begonnen wurden. Und das ist ein absolutes K.O.-Kriterium, auch im Kontext der Betriebsprüfung. Wenn ein Betriebsprüfer hier den Verdacht hat oder Anzeichen sieht, dass ein F&E-Vorhaben schon vorher begonnen hat, dann ist das ein absoluter Grund, diese Förderwürdigkeit dieses Vorhabens komplett zu streichen und eine Rückzahlung zu verlangen. Also das ist eines dieser Stolpersteinchen, die einem wirklich wehtun kann und das sehr binär auszulegen ist. Nun, weil das so ist und weil aber auch sich in der Praxis zeigt und auch im BMF-Schreiben sich herleiten lässt, dass wir tatsächlich aber differenzieren müssen zwischen dem Beginn eines Projektes und dem Beginn eines F&E-Vorhabens. Und dieser Differenzierung ist vielen nicht ganz so klar. Was ist der Unterschied? Ein Projekt beinhaltet viele, viele vorbereitende Tätigkeiten, planerische Tätigkeiten, Marktforschungstätigkeiten, wo dann durchaus auch der Gesetzgeber sagt, das ist ja eigentlich gar nicht Forschung und Entwicklung, das wollen wir gar nicht fördern. Und hier hat uns also das BMF-Schreiben bei eigenbetrieblichen Tätigkeiten durchaus auch Abgrenzungsmöglichkeiten geschaffen, die da sagen, ja, planerische Tätigkeiten dürfen ruhig schon vorher begonnen sein, aber die eigentliche Forschungstätigkeit hat ja dann erst nach dem 01.01.2020 begonnen. Und das wäre dann im Prinzip okay. Das ist aber natürlich hoch interpretierbar und diskutierbar, insbesondere wenn man sich dann unternehmerische Aufzeichnungen anguckt, wie Stundenerfassung, darüber werden wir auch noch sprechen. Und das ist schon, was die Betriebsprüfung angeht, ein heißes Eisen, würde ich mal sagen. Ne?
Absolut. Also aus meiner Sicht sind die Idealfälle immer dokumentierte Zeitaufschriebe, wo man ganz klar sieht, für den entsprechenden F&E-Auftrag sind die ersten Zeitbuchungen nach dem 01.01.2020 erfolgt. Dann fühlt man sich da immer auf der sicheren Seite. Sollte da auf dem Auftrag auch schon was gebucht sein vor 2020, dann kommt man im Endeffekt bloß noch mit der Überlegung zu einer Förderfähigkeit oder kann zu einer Förderfähigkeit kommen, wenn man dann einzelne Projekte aus dem Gesamtpaket ausgliedern kann. Aber da muss man sicherlich ganz genau hinsehen und vor allen Dingen, das ist ja für das Jahr 2020 schon passiert, vielleicht dann auch im Vorfeld einer Betriebsprüfung diesen Punkt nochmal untersuchen, denn gegebenenfalls muss man da den Antrag auf Forschungszulage auch nochmal korrigieren.
Absolut, und was ganz interessant ist, viele, viele Bescheinigungen von der Bescheinigungsstelle und viele Anträge bei der Bescheinigungsstelle wurden dann datiert mit Vorhabensbeginn 1.1.2020 oder 2.1.2020. Ich empfehle jedem erstmal einen Blick in den Kalender, welches Datum der zweite oder welcher Wochentag der 2.1.2020 war. Die Wahrscheinlichkeit, dass jemand nach Silvester am 2.1.2020 ein F&E-Vorhaben gestartet hat, ist nicht besonders groß und auch nicht besonders plausibel. Und was man hier noch unterstreichen sollte, ist, die Bescheinigung der Bescheinigungsstelle hat hier auch gar keine Rechtsverbindlichkeit gegenüber der Betriebsprüfung, gegenüber den Finanzämtern. Das heißt, wenn wir Sachverhalte haben und sehen, dass ein Vorhaben eventuell schon Aufwände oder ein Projekt schon Aufwände in 2019 hatte, dann ist hier die Dokumentation und Abgrenzung sehr, sehr wichtig. Wir haben tatsächlich momentan in der Betriebsprüfung einen genau solchen Sachverhalt, wo ein Projekt schon relativ lange gelaufen ist. Aber wir haben dann basierend auf Auswertungen der verbuchten Tätigkeitsnachweise und in Rücksprache mit den Projektleitern identifiziert, dass das eigentlich Innovative im Projekt erst im Februar 2020 begonnen hat. Und das ergab sich dann auch aus den entsprechenden Auswertungen der Zeiterfassung. Und das tragen wir jetzt als Argument vor, dass das Vorhaben nach dem 01.01.2020 begonnen wurde. Als eigenbetriebliches Vorhaben. Und wir sind optimistisch, dass die Betriebsprüfung das uns auch so abnimmt. Aber es zeigt, diese Nachweise werden im Detail gesichtet. Die Finanzämter kennen die Buchungen, insbesondere wenn es Entwicklungstätigkeiten sind, die zum Beispiel aktiviert sind oder innerhalb eines Konzerns verrechnet werden.
Ja. Und vor allen Dingen, Markus, da deckt sich deine Erfahrung aus den Betriebsprüfungen mit meiner. Die Themen, die werden einfach immer intensiver angesehen. Und vielleicht ein weiterer Punkt, den du gerade schon genannt hast, das ist das Thema Arbeitszeitnachweise. Das ist ja erfahrungsgemäß in den Betriebsprüfungen, in denen die Forschungszulage mitgeprüft wird, auch ein ganz spannendes Thema. Denn das BMF hat hier ja, ich glaube, im April 2020 war das schon, sogar mal selbst einen Stundenzettel veröffentlicht, wo es quasi zum Ausdruck gebracht hat, wie man sich eine Dokumentation des F&E-Personalaufwands vorstellt. Der forschende Mitarbeiter muss also jede Woche angeben, in welchem Projekt er geforscht hat, wie viel Zeit er auf dieses Projekt verwendet hat und das wird dann noch vom Vorgesetzten abgezeichnet. Das ist natürlich in einer fortschreitend digitalisierten Welt eher obsolet. Aber nichtsdestotrotz, die Anforderung, die die Finanzverwaltung an den Nachweis des Personalaufwands stellt, der wirklich dem F&E-Vorhaben zugerechnet werden kann, der steigt und steigt. Und wir haben da ja auch vor einiger Zeit mit einem Vertreter der Finanzverwaltung schon mal drüber im Rahmen eines Webinars gesprochen, welche Anforderungen da gestellt werden, Markus. Wie sind da deine Erfahrungen in der Zwischenzeit gewesen? Sind die Anforderungen eher kleiner geworden oder wird das eher intensiver hinterfragt?
Das, was wir gerade diskutiert haben im Sinne von wann beginnt ein F&E-Vorhaben, wann nicht, sagt ja, es gibt Tätigkeiten im Projekt, die sind nicht förderfähig. Also daraus alleine schon ergibt sich die Notwendigkeit auch zu dokumentieren, was gemacht wird, wer was macht. Ich springe nun mal so 5 Jahre zurück, als das Forschungszulagengesetz in 2020 beschlossen wurde. Und die meisten Unternehmen haben das nicht in 2020 auf der Agenda gehabt. Die Stundenzettel, den du genannt hast, der wurde erst nach über einem Jahr veröffentlicht. Das erste BMF-Schreiben nach 2. Erst da haben sich die Anforderungen etwas klarer kristallisiert. Was wir schon sehen, ist sehr viel Verunsicherung bei Unternehmen. Darf man das denn rückwirkend nachdokumentieren? Und wenn ja, wie weit darf man das rückwirkend nachdokumentieren? Und da will ich jetzt gar keinen Rat aussprechen, nur dahingehend, wir sind hier in einer Anforderung der GOBD-Konformität. Das ist ganz wichtig. Also GOBD nachvollziehbar und zeitnah. Und das BMF-Schreiben, das erste, war da auch schon relativ klar, dass dort Stunden zu dokumentieren sind. Das ist ganz wichtig, wenn man das nicht kann oder nicht hat, zumindest für Mitarbeitende, da empfiehlt sich jetzt der Blick ins BMF-Schreiben, zumindest für Mitarbeitende, die anteilig an anderen Vorhaben arbeiten als auf dem F&E-Vorhaben. Die Anforderung zur Dokumentation ergibt sich nicht für Mitarbeitende, die nur ausschließlich auf dem F&E-Projekt arbeiten. Auch das ist etwas, wo die Kenntnis des BMF-Schreibens sehr wichtig ist. Nichtsdestotrotz ist die Plausibilität dieser Höhe absolut wichtig, weil ganz ehrlich, wenn man den Chief Technology Officer zu 99% bei der Forschungszulage abrechnet, dann ist das nicht plausibel. Und wenn man das noch nachdokumentiert und dann noch schändlicherweise nachdatiert in der Unterschrift, der Klaus, da bist du als Steuerrechtler, glaube ich, viel aussagefähiger als ich, was die möglichen Konsequenzen solchen Vorgehens sein könnten.
Ja, ich wäre da nicht sehr begeistert und als Berater würde ich sagen, den Antrag, den kann man so nicht einreichen, denn ich will an der Stelle nicht so viel Angst schüren. Aber am Ende sprechen wir hier über Steuerhinterziehung, steuerliche Ordnungswidrigkeiten und die gilt es natürlich in einem Unternehmen, das compliant ist, absolut zu vermeiden. Also das heißt, am Ende wird man sich die Frage stellen müssen, mache ich jetzt den Anspruch auf Forschungszulage wirklich geltend, auch wenn ich nicht sauber in der Vergangenheit dokumentiert habe? Was man an der Stelle in jedem Fall raten muss, wenn es da Verbesserungsmöglichkeiten gibt, wenn da also für die Dokumentation Luft nach oben ist, dann sollte man zumindest das Finanzamt im Rahmen der Antragstellung auf die Forschungszulage darauf hinweisen und dem Finanzamt klar offenlegen, was man getan hat, um den förderfähigen Aufwand letztendlich zu ermitteln, vielleicht sogar die Arithmetik darlegen, einfach so einen kleinen Beipackzettel zum Antrag auf Forschungszulage zu geben, denn dann wird das Finanzamt ja im Endeffekt darauf gestoßen, was hier passiert ist, wie man den förderfähigen Aufwand ermittelt hat und kann dann seine Prüfungshandlungen darauf entsprechend konzentrieren. Man wird in jedem Fall aus dem Vorwurf rauskommen, dass man hier absichtlich bewusst dem Finanzamt falsche Angaben gemacht hat, was dann dazu geführt hätte, dass Forschungszulage gewährt wird. Also so muss man mit derartigen Fällen in jedem Fall umgehen oder man stellt den Antrag auf Forschungszulage gar nicht.
Genau. Und ein weiteres Risiko im Zusammenhang mit der Ansetzung von Personalkosten sind auf alle Fälle aber auch die dort abgerechneten Personen. Das sehen wir ja auch schon in den Festsetzungsprüfungen, dass gefragt wird, wer wird da abgerechnet, was sind das für Jobtitel? Und das wird sich sicherlich und tut es auch in der Betriebsprüfung durchziehen, dass man schaut, was waren denn das auch für Tätigkeiten? Sind die noch überhaupt im Rahmen einer förderfähigen F&E-Phase oder ist es schon eher eine Marktentwicklung? Also da wird auf alle Fälle, wenn es diese Zeitdokumentation gibt, dann ist es schön, aber auch die wird sich angeschaut und da erwarte ich auch durchaus auch die Verwendung von analytischen Tools und Fähigkeiten, die die Betriebsprüfung ja auch zur Disposition hat, um diese Zeitbuchungen auch im Detail auszuwerten. Und wenn dann in den Beschreibungen der Tätigkeit dann doch eine Patentrecherche drinsteht, die nicht förderfähig ist, dann ist zu erwarten, dass zumindest die Höhe der Personalkosten hier nochmal angezweifelt werden könnte.
Ja, meine Damen und Herren, Sie sehen, das war jetzt nur ein kleiner Ausschnitt aus unserem Erfahrungsschatz aus den Betriebsprüfungen der letzten Jahre. Trotzdem wollten wir Ihnen den einfach mal an die Hand geben. Und Markus, insofern bleibt mir nur, dir Dank zu sagen für deine Ausführungen. Ich glaube, das ist immer ganz wichtig, das Thema Forschungszulage zum einen aus deiner technischen Perspektive und ergänzt um meine steuerliche Perspektive zu betrachten. Also vielen Dank, dass du hier wieder einen sehr wertvollen Beitrag geliefert hast.
Ja, vielen Dank, Klaus, für die Einladung.
Ja, meine Damen und Herren, dann auch Ihnen vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, mit Herzblut für den Mittelstand.